Ihr ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Woanders, da fühle ich mich nicht so wohl. Da kann es sein, dass mal gute Stimmung ist, aber beim Herrn, da fühle ich mich wohl. Und mein Thema heute ist, Gott will mein Leben regen, einstellen, Feineinstellung, dass es alles klappt und alles funktioniert, dass es mal wohl ist. Mir ist wohl in dem Herrn. Gott will dein Leben einstellen. Das ist mein Thema, aber bevor ich zum Wort Gottes komme und das bringe, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, diese Gedanken, möchte ich dich herzlich einladen für morgen. Morgen werden wir das Thema haben, was macht einen Menschen wirklich reich, wirklich gesegnet, wirklich stark, wirklich erfolgreich? Was macht das aus? Die Statistik, die Zahlen oder was ist es auch? So, wir wollen darüber nachdenken. Am Mittwoch wird ein gutes Thema sein, Heilige stehen oft ganz allein. Das ist die Tatsache. Ich bin geschockt, als ich mir diese Gedanken verinnerlicht habe, nachgedacht habe. Alle Heiligen, Moses, Abraham, ja, Noah, Henoch, sie waren alle ganz allein. Sie mussten allein gegen den Sturm kämpfen, gegen den Sturm schwimmen und gegen den Sturm arbeiten. Noah baute seine Arche, obwohl ja, die Leute ihn für verrückt vielleicht erklärt haben, was auch immer war. Sie haben ihn nicht verstanden. Aber Heilige stehen oft ganz allein. Dann wird weiter das Thema sein, falle in Gottes Hand und Gott will an dir und für dich ein Wunder wirken. Das sind Gedanken, schau das im Internet nach oder auch auf den Einladungszettel, die Themen, die Zeiten, wann das alles stattfindet. Gott will dein Leben regeln. Unser Leben ist oft mal so verworren, so durcheinander, so chaotisch, da so voller Stress, voller Hektik. Bei uns stimmt vieles nicht mehr oder manches geht nicht so nach der Uhr, wie wir gerne hätten. Die Uhren sind falsch, die funktionieren falsch, gar nicht richtig eingestellt, was auch immer ist. Mir geht es einfach so, ich habe manchmal Heimweh, diese himmlische Heimat, diese Heimat in der Höhe, aber ich muss noch warten. Ich denke manchmal, bei meiner Taufe habe ich gedacht, Mensch, das wäre jetzt so schön, Entrückung zu erleben, daheim zu sein, alles zurücklassen, aber der liebe Gott hat mich 50 Jahre oder noch mehr hier gelassen. Mir ist vieles nicht erspart geblieben. Gott will mein Leben regeln und habe ich erst gemerkt und ich bin eigentlich Gott heute dankbar, dass er mich nicht gleich zu sich genommen hat, denn da vieles war noch nicht eingestellt bei mir, noch nicht reguliert, so wie es hätte sein sollen. Paulus sagt einmal, ich jage nach dem vorgestreckten Ziel, das ist also, wo wir uns befinden, wir sind noch nicht zu Hause, aber beinahe, noch nicht am Ziel, wir haben es begriffen, aber noch nicht ergriffen, wir sind alle erst glücklich, wenn wir am Ziel sind, aber wir sind noch nicht so weit und wir müssen noch kämpfen, noch unser Bestes geben und ja, unser Leben meistern mit Gottes Hilfe. Da ist ein alter Missionar, was heißt alter, war gar nicht so alt, aber der kam nach Hause, weil er krank war, musste nach Hause gehen, seinen Dienst quittieren. Er konnte nicht mehr weitermachen, dann kommt er nach Hause und dann sieht er, vorne steht Blaskapelle, ein roter Teppich wird ausgerollt, denkt er, guck mal, so erwarten mich meine Geschwister nach Hause, wenn ich nach Hause komme. Und dann fährt das Schiff ein bisschen weiter und dann kommt ein anderer, ein prominenter, ein angesehener Herr raus und für den spielt die Musikkapelle und dann wird der Teppich eingerollt und dieser Mann steht dann, dieser arme Missionar, steht allein am Dock, am Strand und da ist nicht einmal jemand da, der ihm die Koffer abnimmt und trägt. Der muss warten, bis irgendjemand kommt, um das nicht gekommen. Da steht er da und wartet, lieber Gott, guck mal, das ist, ich diene dir, ich arbeite für dich und das ist so ein Dankeschön. Und dann hat eine Stimme zu ihm gesagt, eine Stimme des Heiligen Geistes, mein Kind, es ist noch nicht Feierabend. Es ist noch nicht Feierabend. Und so geht es uns öfters, es ist noch nicht Feierabend. Weißt du, wir sind noch nicht so weit, dass wir Gott sehen, dass wir Gott erleben, dass wir Gott schauen. Alles, was wir haben, ist eigentlich nichts anderes. Und bitte versteht mich nicht falsch, was ich heute sage. Ist alles nur Trostpflaster. Auch im Glauben ist alles nur Trostpflaster. Wir hoffen, wir vertrauen, wir wissen es. Es ist, als ich gebetet habe, ich wusste, es ist alles schon perfekt. Als ich getauft wurde, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, ich wusste, ich gehe nach Hause. Meine Heimat ist dort in der Höhe. Aber noch nicht, ich bin noch nicht zu Hause gewesen. So, alles ist nur Trost, nur Verheißung, nur Prophezeiung, nur Voraussage, aber noch keine Erfüllung. Die Erfüllung wartet noch. Wir sind noch unterwegs. Wir haben das Ticket, wir haben unser Visa, wir haben schon alle Papiere fertig, Ausreisepapiere, alles ist fertig, aber wir sind noch nicht im Zug. Wir sind noch nicht unterwegs. So, auch der Heilige Geist ist nur ein Tröster. Wir haben das Angeld des Heiligen Geistes, das Pfand, die Anzahlung, aber wir haben noch nicht die Vollendung. Weißt du, Wir können noch nicht sagen, es ist alles vollbracht. Wir sind noch nicht am Ziel. Und ich möchte diese Wahrheit sagen. Einfach, wir sind manchmal geschockt. Wir beten und wir wissen, Gott hat mein Gebet gehört. Ich habe die Verheißung vom Wort Gottes hier, diese Zusage vom Himmel, das Zeugnis des Heiligen Geistes. Aber wo ist das alles? Wo ist das alles? So, wir haben noch nicht die Vollendung. Wir sind noch auf dem Weg. Wir sind noch in der Entwicklung. Wir sind noch im guten Glauben, in der Verheißung. Wir halten fest, Gott hat uns verheißen, du wirst, ich denke nur an Abraham, du wirst einen Sohn haben, du wirst ein Erben haben, du wirst zahlreiche Nachkommenschaft haben, du wirst das alles haben, aber du hast nicht mal einen Buben. Du hast nicht mal nichts, der ist nicht mehr da. Die Sarah ist schon super alt, du bist schon ein alter Knacker, aus dir ist nichts mehr. Und was willst dann du, Abraham? Und dann, als es soweit ist, soll er sogar noch seinen lieben Sohn opfern. Lass uns drüber nachdenken. Vieles ist uns jetzt noch verschleiert, wir haben keinen Durchblick, es ist alles verborgen, verdeckt, unter einer Decke, in einem Nebel. Und ich muss langsam so versuchen, Gott zu verstehen. Manchmal zerbreche ich dabei und sage, Herr, ich habe geglaubt, ich habe gehofft, ich habe erwartet das Wunder. Ich wusste, du wirst ein Wunder wirken, aber das Wunder ist nicht da. Verstehst du? Das Wunder ist nicht da, in aller Liebe. Dann habe ich manchmal gedacht, hast du auf falschen Messias gewartet? Hast du auf falsche Pferde gesetzt? Bist du nur einem Fata Morgana nachgelaufen? Und so sieht es oft aus in unserem Leben, dass wir einem Fata Morgana nachlaufen. Wir glauben, es muss jetzt passieren, sofort. Und dann erst nach 21 Tagen kommt die Gebetsantwort, wie beim Daniel. Und Gott sagt, und der Engel sagt, als du gebetet hast, habe ich sofort dein Gebet erhört. Aber da war der Fürst von Medien und Persen, der hat mich aufgehalten, der hat mich blockiert, da standen wir im Weg. Wir haben die Verheißung in der Bibel, in seine Wunden sind wir geheilt. Und je mehr wir an die Heilung glauben, desto kränker werden wir dabei, in aller Liebe, verstehst du? Da denke ich, Mensch, lieber Gott, da läuft was falsch. Nein, Gott will uns zeigen, unsere Hoffnung ist nicht in dieser Welt, sondern unsere Hoffnung ist zu Hause bei Gott, beim Vater im Himmel. So, wir müssen sofort einfach unser Leben neu regulieren lassen. Herr, ich will nicht für diese Zeit, für diese Welt und für das sichtbare Leben. Ich möchte für das unsichtbare Leben. Wir müssen vergeben. Und ich vergebe. Aber wer vergibt mir? Verstehst du, wer macht bei mir das gute Werk? Wer vollbringt es? Ich muss einfach zuerst mal etwas auslösen. Ich muss etwas tun. Ich muss etwas sagen. Ich muss etwas unternehmen. Und es passiert nichts. Bis ich gelernt habe, bis Gott mir etwas gelehrt hat und gesagt, Johannes, du musst zuerst sehen, bevor du was erntest. Und manchmal vergehen Jahre, Wochen, Monate, bis da etwas Großes rauskommt, bis du mal was erntest. Verstehst du, es vergehen Jahre, Jahrzehnte manchmal Jahrhunderte sogar. So zahlreich wird deine Nachkommenschaft sein. Erst nach 400 Jahren ist es soweit beim Abraham. So, wir glauben, bei mir muss alles sofort schnell gehen, noch ehe sie bitten wird, er schon antworten, steht ja in der Bibel, ehe sie bitten, will ich antworten, aber da ist nichts da von diesem Wundergott, von diesem wunderwirkenden Gott. Ich muss sofort das erleben, ich brauche das jetzt, Herr. Aber der Herr sagt, begnüge dich, sei geduldig, warte, hoffe, vertraue, gib deine Hoffnung nicht auf, wirf dein Vertrauen nicht weg. So schnell möchten wir aufgeben. Und der Teufel kommt dann und sagt, du siehst es, der liebe Gott hört dich nicht, der versteht dich nicht, der kümmert sich nicht um dich. Da kriegst du Zweifel. Und ich muss nicht sofort in den Himmel gehen. Ich muss noch hier bleiben. Und das war, was Gott mich gelehrt hat nach meiner Taufe. Ich war so erschüttert nach meiner Taufe. Das war, weißt du, ich dachte, ich habe jetzt einen Bund mit Gott geschlossen. Meine Sünden sind vergeben. Ich bin jetzt Kind Gottes. Und ich gucke im Spiegel, wo mein Heiligenschein ist. Den habe ich gar nicht gefunden. Gar nicht gesehen. Gar nicht entdeckt. So, wir täuschen uns manchmal. Wir erwarten was Irdisches. Wann wirst du das Reich Israel aufrichten? Haben die Aposteln gefragt, wann wirst du das tun, wann wirst du Israel befreien? Und der Herr sagt, wartet, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein und ihr werdet zuerst mal Missionare sein, ihr werdet zuerst mal die Welt auf den Kopf stellen. Gott hat mir gezeigt, das Leben ist ein Prozess. Warte bis nach der Auferstehung. Warte bis nach der Auferstehung. Jesus stieg nicht vom Kreuz herab, als die Leute sagten, ja, wenn du der Messias bist, steig runter und hilf dir selbst und dann unter und uns. Anderen hast du geholfen, selbst kannst du nicht helfen. Er wurde begraben im dunklen Grab. Da wird sogar das Grab noch versiegelt. Verstehst du? Noch richtig dicht gemacht. Es stimmt, wenn ich bete, meine Gebete werden nicht sofort erhört, aber die Post geht vom Herrn ab. Die Hilfe kommt. Ehe sie rufen, will ich antworten. Und der himmlische Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Gott weiß, was du brauchst, wo dir der Schuh drückt und was dich bewegt. Aber du musst erst mal die Medizin einnehmen. Und bei mir ging es auch manchmal so, wenn ich manchmal etwas hatte oder ein Problem hatte und eine Medizin eingenommen habe, ich habe gedacht, sofort, jetzt bin ich gesund. Nein, da muss ich Antibiotika zuerst mal 10 Tage einnehmen, bis mal diese ganzen Sachen vorbeigegangen sind. Nur als Beispiel, es geht nicht sofort. Ich brauche Geduld und Geduld ist, was uns Not tut. So, es geht nicht sofort. Und das ist auch mit den geistlichen Dingen. Wir möchten alles schnell, 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 weil wir vom Teufel gehetzt und getrieben und gejagt werden. Alles braucht seine Zeit. Gute Dinge brauchen seine Zeit. Wunder brauchen etwas länger. Steht, habe ich irgendwo gelesen. Die passieren nicht sofort. Es braucht eine Zeit, bis es eintritt. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Zuerst kommen Lehrjahre. Das sind die schlimmsten Jahre überhaupt im Leben eines Menschen. Als ich in der Lehre ging, da muss ich zuerst mal die ganzen Regale abputzen. Das war Drecksarbeit. Hab ich gedacht, das kann ich auch so, da muss ich nicht in die Lehre gehen. Aber zuerst einmal Gehorsam lernen. Und dann kommen die Gesellenjahre. Und erst nachdem das alles passiert ist, kommen die Meisterjahre. Es geht nicht sofort auf einmal. Um ein Fachmann zu werden, da muss man noch viel lernen. Es braucht sehr viel Zeit. Ja, da fließt viel Wasser vom Berg herab. Und alles hat seine Zeit, auch unsere Erlösung, ihr Lieben. Gott will uns behüten, dass wir unnüchtern werden. Schnell, schnell, schnell. Nein, hab Geduld. Und ich weiß auch in meinem Leben, ich bin noch nicht am Ziel. Ich bin noch nicht fertig. Und alles, was ich so habe, sind Illusionen, sind Träume, sind Vorstellungen, sind Utopien, sind fromme Wünsche. Aber meine Bibel sagt, befiehl dem Herrn deine Wege und er wird dir geben, was dein Herz sich wünscht. Und da bin ich felsenfest überzeugt, dass es Wahrheit ist. Dass es wahr ist. Ich bin Christ. Und doch, mir geht es genauso wie allen anderen Menschen auch. Ich glaube an Jesus, liebe Jesus, folge Jesus. Mir geht es nicht besser als den anderen. Ich habe die gute Hoffnung und ich kämpfe und so weiter. Aber es geht nicht so, wie ich mir vorstelle. Es braucht seine Zeit, auch im Glauben. Ich lese Römer Kapitel 4, Vers 18. Abraham hier, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werden würde, wie zu ihm gesagt worden ist, zähl die Sterne, zähl die Sandkörner und so weiter, so zahlreich soll deine Nachkommenschaft sein. Und was ist gewesen? Nichts. Römer Kapitel 8, Vers 24. Wir sind zwar gerettet, aber wir sind gerettet auf Hoffnung. Ich glaube, dass ich gerettet bin, ich glaube, dass ich Kind Gottes bin, ich glaube, dass ich befreit bin, aber so vieles ist noch nicht vollendet in meinem Leben. Die Hoffnung aber, die man sieht, heißt es weiter im Wort Gottes, ist nicht Hoffnung. Denn wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Also die Hoffnung, die man nicht sieht. Ich sehe meine Erlösung nicht. Aber ich weiß, ich bin erlöst. Ich bin im Buch des Lebens eingetragen. Aber muss noch hier kämpfen, arbeiten, mich abmühen. Wir müssen als Christen Realisten werden. Sonst glauben wir Blödsinn, Unsinn, Fata Morganas. Der Bauer sät, damit er irgendwann erntet. Und so ist auch hier. Auch bei uns, wir sehen und wir sehen noch gar nichts. Wir sehen den guten Samen, wir vertrauen dem Herrn, wir hoffen auf den Herrn, wir setzen unser Vertrauen auf Gott, aber es ist noch nichts da. Und es braucht seine Zeit. Gott ist ein vernünftiger Gott. Das hat Gott mich gelehrt. Was er sagt, das kommt, das geschieht, und zwar zu einer Zeit, die in seinen Händen liegt. Weißt du, Dinge passieren nach Gottes Uhr und nicht nach Gottes Terminkalender und nicht nach unserem Kalender. Ich bin erlöst, aber ich habe noch nicht die Erlösung. Ich bin noch hier. Ich kämpfe hier, ich arbeite hier. Die Erlösung ist schon vorhanden. Ich weiß, ich bin erlöst. Kann mir erzählen, können die Leute erzählen mir, was sie wollen. Ich weiß, ich bin erlöst, aber ich bin noch hier. Von dieser Erlösung sehe ich gar nicht viel, merke gar nicht viel. Mir geht es genauso dreckig, wie es anderen Leuten auch geht. Ich mühe mich genauso ab, wie alle anderen Leute auch, aber ich bin erlöst. Halleluja. Welch Glück ist, erlöst zu sein. Dieses Gefühl habe ich drin, in meinem Herzen. Mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Ich jubel und jauchze. Innerlich. Aber äußerlich steht alles auf dem Kopf. Unsere Erlösung kommt noch, ihr Lieben. Und das ist so wichtig, dass wir das verstehen und begreifen, um was es geht. Der Wille Gottes kommt noch. Der Wille Gottes wird noch geschehen. Das Reich Gottes kommt noch. Das Reich Gottes ist noch nicht da. Es ist aber da. Es ist im Anbruch. Es ist im Kommen. Und alles, was Gott uns gibt, ist immer zukünftig. Nicht für hier. Wenn es nur für hier wäre, würde der Teufel uns das Dinge stehlen und würde uns zerstören, zunichte machen. Aber diese Dinge sind auf die Ewigkeit angelegt. Kolosser Kapitel 2, Vers 17. Da heißt es, das alles ist nur ein Schattenbild, was wir hier sehen, des Zukünftigen. Weißt, das alles nur ein Schattenbild. Nur so Vorstellung, nur so Umriss. Nur ausgeschnittene Bilder. Leibhaftig. Wir haben das noch nicht. Wir sind noch nicht so weit. Oder 1. Thessalonicher 1, Vers 10. Und wir warten auf den Sohn Gottes, der vom Himmel kommen soll, der auferweckt worden ist von den Toten, den Herrn Jesus Christus. Und dass wir dem zukünftigen Zorn Gottes entgehen. Wir wissen, wir sind in Sicherheit, aber wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht dort, wo wir hin sollten. Hebräer Kapitel 13, Vers 14. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir noch. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Wir sind hier nicht zu Hause. Wenn alles jetzt und hier wäre, und manchmal sagen wir alles jetzt und hier, aber das ist nicht ganz wahr, das ist nicht ganz real und ganz wirklich, dann bräuchten wir nicht, Jesus zu vertrauen und zu glauben und zu hoffen, wenn alles jetzt und hier und heute wäre. Wir haben Hoffnung. Und wir müssen das Wort Hoffnung so richtig zergehen lassen, so richtig verstehen, was es alles ist. Alles braucht Geduld, alles braucht seine Zeit. Es muss alles, ja, verarbeitet werden. Es muss ruhig werden, stille sein, dass wir einfach Dinge Gott überlassen und sagen, Herr, du hast es gegeben und du bist da, du wachst über die Dinge, du regulierst jetzt mein Leben. Geduld wird immer belohnt, wenn wir warten. Warten, bis es aufgeht. Ich werde nie vergessen, meine Mutter hat so ein paar alte Rosenpflanzen rausgeschmissen. Das habe ich in meinem Garten, in meinem Beet eingepflanzt. Und habe gedacht, jetzt, ich ziehe die Rosen. Und ich wollte wissen, was für eine Rose das sein wird. Und dann waren die Knospen da. Und meine Mutter sagte, mach dir Rosenknospen nicht auf. Aber ich wollte sehen, was es für welche Rosen sein werden. Und ich habe sie aufgemacht und diese Blüten, diese Knospen sind nie mehr aufgegangen. Wir müssen warten, bis von der Natur her von selbst die Sache aufgeht, auch im Geistlichen, bis Gott uns diese Dinge aufschließt, bis wir so reif sind, dass wir es verstehen und begreifen können. Der Teufel hat keine Geduld. Und es gibt ein Sprichwort, was lange währt, wird endlich gut. Wir sollen Geduld haben. Einfach warten auf die Stunde Gottes. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und in der Bibel gibt es zwei Begriffe für die Zeit, das ist Kairos und Kronos. Vom Griechischen. Kairos, das ist die göttliche Zeit, das ist, wir würden heute auf moderne Art und Weise sagen, Timing, just in time, die richtige Zeit. Und Kronos, das ist unsere Zeit, diese fortlaufende Zeit, ja, das ist Geschichte. Darum, gut Ding braucht Weile, braucht Zeit. Und es stimmt, Gott vergibt die Sünden, aber zuerst einmal muss ich vieles noch in meinem Leben aufarbeiten. Die Vergebung ist da. Ich habe die Vergebung der Sünden, und zwar in dem Moment, wo ich meine Sünden Jesus bekannt habe. Vater, vergib mir meine Sünden, habe ich die Vergebung, aber jetzt muss ich aufarbeiten, was ich eingebrockt habe. Der Säufer, der seine Leber kaputt gemacht hat, der muss jetzt die Last tragen. Jemand, der sich Schulden gemacht hat, der muss die Schuld bezahlen und büßen. So, ich muss das, was ich mir eingebrockt habe, auch auslöffeln. Das ist, weißt du, vergeben ist mir. Ich habe keine Schuld, vor Gott bin ich klar. Im Reinen, aber büßen muss ich hier. Ins Gefängnis gehen unter Umständen, wenn ich Fehler gemacht habe. Die Fehler sind mir vergeben bei Gott. Ich schulde Gott nichts. Ich bin mit Gott versöhnt. Aber hier muss ich manches aufarbeiten. Die Vergebung gilt. Und zwar für die Ewigkeit. In der Ewigkeit ist mir alles vergeben. Die Strafe muss ich nicht dort nicht mehr absitzen. Die Rechnung muss ich nicht nochmals bezahlen. Die ist bezahlt. Aber hier auf dieser Erde, in diesem Leben, in meinem Alltag, wenn ich Dinge kaputt gemacht habe, ja, damit muss ich jetzt klarkommen. Und wie auch immer. Und deshalb hat der Herr immer gesagt, geh hin und sündige hinfort nicht mehr, damit nicht noch Schlimmeres passiert. Wenn wir nicht aufpassen, Gott vergibt uns die Sünden, aber wenn wir weiter sündigen, wird es noch schlimmer unter Umständen. Deshalb, Vergebung gilt erst, Und jetzt halte ich fest, halte ich fest, halte ich fest, erst im anderen Leben. Erlösung gilt erst im anderen Leben. Heilung gilt erst im anderen Leben. Wenn ich da lese, und wir sind in seine Wunden geheilt. Halleluja. Von wegen, da humpelst weiter. Da kriegst weiter. Dann kämpfst weiter. Die Heilung ist nicht da, aber in der Ewigkeit bin ich geheilt. Und für die Ewigkeit bin ich geheilt. Ich habe sie zwar jetzt, diese Heilung, diese Befreiung oder was auch immer sein mag, aber das kommt alles auf Hoffnung. In seine Wunden sind wir geheilt. Wir werden nicht geheilt, wir sind geheilt, aber jetzt hier noch nicht. Und deshalb kommen so viele Christen durcheinander. Ja, ich habe gebetet. Billy hat mit mir gebetet. Die Hände wurden mir aufgelegt. Ich bin gesalbt worden und was weiß ich. Oh, so viele Geschwister haben für mich gebetet. Aber ist nichts passiert. Und du wartest immer noch auf die Heilung. Aber die Heilung ist da. Als du gebetet hast, steht in der Bibel, habe ich dich gehört. Aber jetzt musst du warten, bis die Heilung ist. Die ist noch nicht rechtskräftig. Noch nicht rechtskräftig. Sie wird erst rechtskräftig, wenn wir bei Gott sind. Hier müssen wir noch die Folgen tragen. Wenn du dich überfordert hast, wenn du Knochen gebrochen hast, musst nicht warten unbedingt. Gott kann heilen, Gott wird heilen. Oder Gott tut es manchmal, aber er ist nicht verpflichtet. Aber für die Ewigkeit, wenn hier dein Bein amputiert ist, dort bekommst du zwei neue Füße. Halleluja. Dass du hüpfst und stanzt und springst und so weiter. Und ich werde nicht vergessen, als ich einen Bruder bei mir hatte, der jenseitige Erfahrungen hatte, also im Jenseits war, ein Pastor in einer Baptistengemeinde in Amerika, der war mehrere Stunden tot und der war im Jenseits und der hat seine Geschwister gekannt. Und da kommt eine Schwester und sagt, Bruder, schau meine schönen weißen Zähne. Weißt du, die Amerikaner haben keinen Zahnarzt oder konnten sich die Zähne zu der Zeit nicht leisten, aber im Himmel hat sie vollkommen neues Gebiss. Oder der andere, der ein Kriegsveteran, der sagt, Bruder, schau her, ich kann Fußball spielen. Sein Bein war amputiert, der hat beide Beine gehabt, der war gesund. Im Himmel sind wir vollkommen wiederhergestellt, im Jenseits. Warte noch ein paar Stunden, ein paar Meilen und bis du zu Hause bist, dann bist du komplett, dein Gehirn ist komplett, dein Herz ist komplett, deine Nieren sind komplett, deine Galle ist komplett, deine Leber ist komplett. Wir werden wiederhergestellt durch die Gnade Gottes und wir sind bereits hier schon durch die Gnade Gottes wiederhergestellt. Rechtskräftig wird es aber erst drüben, wenn du dort ankommst. Deshalb, hier muss ich meine Folgen tragen für meine Ungerechtigkeit, für mein Übel oder alles, was da gewesen ist in meinem Leben. Diese Heilung, die muss ich einfach erwarten, in Hoffnung. In seine Wunden bin ich geheilt, obwohl ich hier leide, kämpfe, mich abmühe. Dort drüben ist meine volle Gesundheit, komplette Gesundheit, die werde ich in der Ewigkeit haben. Ich werde so gesund sein, wie ich noch nie gewesen bin. Ja, obwohl ich auch nicht krank bin. Aber ich meine nur, diese komplette Gesundheit, diese komplette Wiederherstellung vom Herrn in der Ewigkeit. So, wenn ich aus diesem Erdenleben entlassen bin, wenn ich aus dem Gefängnis rauskomme, die Erde ist für mich ein Gefängnis, eine Last, eine Belastung, ein Kampf. Und wenn ich jetzt alles abschüttle und so weiter, dann bin ich gesund, dann bin ich frei, dann bin ich fröhlich, dann bin ich frisch. Wenn die Hütte Gottes bei den Menschen ist, Offenbarung, die letzten Kapitel, die Hütte Gottes, da wird kein Leid, kein Schmerz, kein Geschrei sein. Da wird alles vollkommen sein. Und da wird niemand mehr stöhnen, jammern und so weiter. In der Ewigkeit, im Jenseits gibt es keine Krankheit. Wie heißt es in Offenbarung Kapitel 21? Lies mal nach. Das solltest du auswendig lernen. Kapitel 21, Vers 3 und folgende Verse. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron, die sprach, siehe die Hütte Gottes bei den Menschen, und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden sein Volk sein, und er selbst wird Gott und mit ihnen sein. Und Gott wird alle Tränen abwischen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein. Der Tod ist jetzt noch da. Weißt du, du kannst gesund werden und du musst doch sterben, aber gesundes Sterben. Und wie viele sind auf dem Friedhof, die sind gesund gewesen, lange Zeit und doch sind sie unter die Erde gekommen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und das ist nämlich die Situation, das Erste muss vergangen, das muss reguliert werden, das muss eingestellt werden, das Erste. Das volle Heil gibt es erst, wenn das Erste vergangen ist. Wenn das Erste vorbei ist, wenn es keinen Tod mehr gibt, wenn der letzte Feind besiegt ist, das ist der Tod, erst dann bin ich mit Gott versöhnt, bin ich komplett wiederhergestellt, dann bin ich komplett, ja, erneuert. Da ist nichts mehr da von dem Alten, denn das Erste ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Natürlich, wir glauben, seitdem ich an Jesus glaube, ist es alles neu geworden. Weißt du, täusch dich nicht, sei doch ganz ehrlich, sei realistisch. So viele Christen sind gar nicht realistisch. Alles ist neu geworden. Nein, alles ist im Neuwerden, im Neu Entstehen, Entwickeln. Die Zeit, in der du und ich leben, ist voller Probleme. Der neue Tag, wenn der kommt. In der Bibel ist etwas Interessantes, was mir auffällt. Weißt du, wenn Gott sagt, ich tue etwas, ich mache etwas, heißt es immer wieder, morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit. Nicht heute. Morgen um diese Zeit. Gott hätte sofort heute tun können, aber nein. Rettung, Befreiung, Erlösung, Heilung und so weiter. Morgen um diese Zeit. Morgen um diese Zeit, wenn du dann soweit bist. Aber zuerst muss das Irdische vergehen, das Sichtbare, das Zeitliche. Und dann, wenn das Himmlische kommt, wenn wir überkleidet werden von diesem Göttlichen, von diesem Herrlichen und so weiter. Morgen um diese Zeit. Da bist du total anders. Morgen um diese Zeit bist du ganz woanders. Bei Gott. Josua Kapitel 11, Vers 6. Und der Herr sprach zu Josua: Fürchte dich nicht vor ihnen, vor diesen Philistern und von diesen Kanaanitern und so weiter. Denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahin geben und sie erschlagen lassen mit Rossen und so weiter. Ich will sie leben, ihre Wagen will ich verbrennen. Morgen um diese Zeit. Heute nicht. Ich hätte gerne heute. Oder ich hätte schon gestern gehabt, am liebsten. Weißt du, aber nein, morgen um diese Zeit. Also am nächsten Tag. Im nächsten Leben. Das ist die Botschaft hier. Im nächsten Leben. Heute muss es für mich dieses Leben genauso weitergehen wie bisher. Ich muss glauben, vertrauen, kämpfen, arbeiten, mich abmühen, muss verkraften, vieles ertragen, erdulden. Ja, das muss ich. Mir bleibt nichts erspart. Und die Sache, manchmal verschlimmern sie sich noch und so weiter. Ich muss aufpassen, dass es nicht noch schlimmer wird, dass ich das noch so in den Griff bekomme. Du weißt, alles hat ein Ende, alles geht vorbei. Morgen um diese Zeit. Überleg einmal, wo du morgen um diese Zeit bist. Vielleicht bist du schon im Himmel, in der Herrlichkeit, bei Gott. Das ist toll. Da musst du nicht mehr Ausreiseantrag stellen nach Sibirien oder sonst wohin. Verstehst? Oder und dich vorbereiten zum Flug zum Mars oder zum Mond oder Venus. Nein, am Morgen um diese Zeit. Gott sagt, bewähr dich. Sei tapfer, sei kühn. Lass dich nicht unterkriegen. Arbeite, kämpfe, sei fleißig, bemühe dich. Nach dem Tod, nach diesem Tod wirst du erlöst. Was hat der Herr Jesus zu dem Schächer am Kreuz gesagt? Das ist eine verrückte Sache. Heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Und seine Knochen wurden gebrochen. Verstehst du? Das ist die Situation. Seine Knochen wurden gebrochen. Der letzte Feind, das ist der Tod, der muss überwunden werden. 1. Korinther 15, Vers 25. Denn er muss herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter seine Füße gelegt hat. Und der letzte Feind wird vernichtet werden, das ist der Tod. Denn alles hat er unter seine Füße getan. Psalm Kapitel 8, Vers 7. Diese vollkommene Erlösung kommt jetzt, meine Brüder und Schwestern, wenn Jesus die Macht angetreten hat. Wenn er kommt in den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dieser Schleier auf Seite geschoben wird, wenn alles entfernt wird, wenn der Vorhang zerreißt und wie wir sehen, wie er wirklich ist. Erst wenn wir tatsächlich bei Jesus sind, im Vaterhaus. Nicht erst, wenn ich im Schweinestall sage, ich entscheide mich jetzt, ich gehe jetzt nach Hause. Da hat sich noch nichts verändert bei dem guten Mann. Erst als er zu Hause beim Vater ankam und der Vater ihn drückte, dieser mein Sohn war tot und ist lebendig geworden. Erst da hat sich das Leben geändert und gewendet. Und wir denken immer, wenn ich schon auf dem Weg bin, ich habe mich bekehrt, ich habe mich taufen lassen, bin erfüllt worden mit dem Heiligen Geist, ich liebe den Herrn, ich diene dem Herrn und so weiter. Ich bin noch nicht am Ziel. Es ist noch nicht Feierabend. Erst, wenn wir im Vaterhaus sind, dann sind unsere Konflikte gelöst. In aller Liebe. Lass uns realistisch werden, als Kinder Gottes. Wahrhaftig. Erst dann sind wir vollkommen wiederhergestellt, dass kein Makel, kein Geruch des Todes, nichts mehr an uns, des Feuers. Es ist alles sehr gut geworden. Und ich sag dir, der Tag X wird kommen. Der Tag, wo wir vor Jesus stehen und wir werden ihn nichts mehr fragen. Wir werden alles wissen, wir werden alles verstehen. Es wird alles gut sein. Wir sind noch in dieser Welt. Und das Schlimme ist dabei, weißt du, der Herr Jesus hat nicht gebetet, oh, erlöse meine Jünger, hole sie aus der Welt raus. Nein, er hat gebetet, Johannes 17, lies mal, was er gebetet hat, erhalte sie in der Welt. Erhalte sie. Nimm sie nicht weg aus dieser Welt. Sie haben einen bestimmten Dienst, eine bestimmte Aufgabe. Wir müssen diese Welt ertragen, so schrecklich wie sie ist. In aller Liebe, die Welt, das ganze System. Wir kämpfen ja nicht mit Fleisch und Blut, sondern mit Fürsten, Mächten und Gewalten, die unter dem Himmel herrschen. Wir müssen. Nimm sie nicht weg. Das wäre so schön. Getauft und gleich in den Himmel beim Heiland. Halleluja, Halleluja. Dort am Kristallenmeer. Jesus, bitte den Vater, nimm sie nicht weg, sondern lass sie in diese Welt. Belasse sie, erhalte sie. Wir sind hier, um einige Konflikte noch zu bewältigen. Also unser Konflikt, persönliche Konflikte, und davon befreit zu werden, von ungöttlichen Mustern, von unseren Ängsten, von unseren Täuschungen und Selbsttäuschungen, was wir so haben. Ich dachte, er wird Israel erlösen, aber von wegen nichts. Im Gegenteil, Israel wurde noch mehr versklavt. Gott will, dass wir dieses Leben so annehmen, wie es ist, und dann mit seinem Willen, mit seiner Macht gestalten, so gut wir es verstehen und können und schaffen es. Manchmal geht es, manchmal geht es nicht, aber da mache ich mich keine Gedanken darüber. Unser Leben ist eine Gabe und eine Aufgabe zugleich. Das ist unser Leben. Und wir sind Gott für unser Leben verantwortlich. Was hast du daraus gemacht, aus diesem Talent, aus dieser Gabe, was ich dir gegeben habe? Wir sind für Gott geschaffen und nur Gott kann unser Leben befriedigen, deshalb noch mehr sich Gott hingeben, noch mehr Gott lieben, noch mehr sich von Gott erfüllen zu lassen. Das ist unser Anliegen. Gott hat in der Natur, nicht in der Chemie, uns alle Heilmittel gegeben. In der Natur. Lass uns anfangen, natürlich zu werden, natürlich zu leben, natürlich zu denken, natürlich zu handeln. Der Mensch sollte das gebrauchen, was Gott ihm gegeben hat. Ich werde nie vergessen, als ich mal in Rumänien bin und ich bete für die Leute, die haben Hepatitis C, alle 300-400 Leute, für die ich bete, die haben alle Hepatitis C. Ich denke, das gibt's doch nicht, das müsste doch ein Medikament geben. Viele Leute, die jetzt Hepatitis C haben, dann rufe ich zu Hause an und sage, kannst du nicht im Lexikon oder Google oder sonst noch nachgucken, was für Mittel gibt es, was kann helfen. Dann hat sie eine Schwester hier in der Gemeinde angerufen, die von Medizin ein bisschen Ahnung hat. Ja, da gibt es schon Mittel, das ist die Natur, die Mistel. Und als ich das mit die Augen aufmachte und dann die Bäume anguckte, die sind voll von Misteln. Die Leute müssen nur auf den Baum steigen und runterholen und Tee machen. Verstehst? Die Natur gibt das, was du brauchst zum Leben. Wir müssen nur auf den Baum steigen und runterholen. Der Mensch muss lernen, die Natur zu verstehen und die Natur zu gebrauchen. Und deshalb sind wir da, dass wir diese natürlichen Dinge in unserem Leben integrieren. Die heutigen Medikamente schließen mehr die Tür für die Natur zu in unserem Leben. Da, wo die Pflanzen ran möchten und könnten uns Heilung bringen und so weiter, da werden wir verstopft, verkalkt und ja, was weiß ich noch alles miteinander, dass die Sache gar nicht mehr wirkt. Gott will unser Leben regulieren, das ist meine Botschaft, mein Thema heute. Und deshalb, lass uns darüber nachdenken. Wie kann Gott eine Krankheit, eine Not ändern in unserem persönlichen Leben? Und zuerst einmal möchte ich zwei, drei Sachen anschneiden, die mir groß geworden ist. Denk an eine Großmutter. Deine Großmutter, ja. Deine Großmutter. Die Natur. Was hat die Großmutter gemacht, wenn es Fieber war oder wann das war und so weiter? Die wusste ganz genau, was man macht. Denk an die Großmutter. Und die Menschen sind so am Leben gehalten worden. Das andere ist, lerne. Lerne von Gott. Lass dich von Gott inspirieren. Lass dich von Gott zeigen, was ist dran, was muss getan werden. Und wir werden gelehrt. Er sandte sein Wort und machte sie gesund. Frag doch den Herrn, was muss ich tun, um gesund zu werden? Das Wichtigste ist, dass wir die richtige Diagnose bekommen. Was ist mit mir los? Was stimmt mit mir nicht? Was ist die Ursache für die Krankheit? Finden Sie heraus. Und dann fragt die Großmutter, die Oma, die weiß es noch. Die Ärzte oft Weißt du, die geben dir mit Tabletten, die verdrängen das und verschieben das und was weiß ich, was sie da machen. Du weißt, was das Problem ist, aber wir wollen meistens die Wahrheit gar nicht wahrhaben. Nee, das ist nicht das. Das ist ganz was anderes. Nein, akzeptiere die Wahrheit, die Gott dir zeigt, die Gott dir gibt, die Gott dir offenbart, die dir auf dem Weg mitgeteilt wird. Die Wahrheit ist meistens unbequem. Für mich persönlich, als dieser eine Bruder zu mir mal kam, der Herr hat mir ein Wort für dich gegeben, der Herr hat zu mir gesprochen und ich habe gedacht, naja, gut. Und er steht da und er sagt mir gar nicht, was der Herr ihm gesagt hat. Ich wollte gerne wissen, was hat er jetzt dir gesagt über mich? Und ich war junger Pastor. Dann sagte Bruder Matudis, der Herr hat mir gesagt, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Das war ein Schock für mich zuerst. Ich dachte, ich muss fleißig sein. Ich muss für Gott arbeiten, missionieren und kämpfen. Und dann, was der Herr dem Bruder gezeigt hat, diesem alten Bruder, du zerarbeitest dich in der Menge deiner Wege. Streich, 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 streich. Und nochmals, diese Streiche, ihr habt eigentlich meine Gottesdienste bis auf die Hälfte zusammengestrichen. Ihr habt Montag was gehabt, am Dienstag was gehabt, am Donnerstag was gehabt, am Mittwoch was gehabt, Sonntag zweimal gleich oder dreimal manchmal Gottesdienste. Streich sie zusammen. Wir zerarbeiten uns manchmal in der Menge unserer Arbeit, unserer Aufgaben. Streicht mal. Und die Wahrheit ist unbequem. Ja, ich dachte, ich muss fleißig sein, ich muss eifern für deine Sache. Die Welt geht bald unter und ich tue gar nichts. Das war meine Einstellung. Weißt du, die Wahrheit ist so wichtig, sie ist unbequem. Wir wollen es nicht wahrhaben. Aber in uns wohnen zwei Menschen. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber zwei Menschen. Ein guter Mensch und ein schlechter Mensch. In aller Liebe. In uns leben zwei Menschen, ein guter und ein schlechter. Ein Fauler und ein Fleißiger. Ein Gläubiger und ein Ungläubiger. In uns wohnen zwei Menschen, ein gesunder und ein kranker Mensch. In uns wohnen zwei Menschen, ein Gehorsamer und ein Ungehorsamer. Als ich das entdeckt habe, in mir, manche Dichter sagen, zwei Seelen wohnen in meiner Brust, sind zwei Menschen. Zwei Menschen. Der göttliche und der teuflische Mensch. Mann, oh Mann, oh Mann. Bruder, mal tu das, was sagst du da? Die Bibel sagt, Fleisch und Geist. Das wohnt, diese zwei Seelen wohnen in mir, Fleisch und Geist. Das Fleisch will nicht, was der Geist will, und der Geist will nicht, was das Fleisch will. So wird in eine Person, weißt du, der eine will das aufrechte Leben und der andere will das schlampige, das lässige, das gleichgültige Leben, das bequeme Leben, das einfache Leben. So, viele handeln nicht nach dem Licht, das Gott ihnen gibt. Weißt du, Gott zeigt uns. Und jetzt sagt der faule Mensch, nee, 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 nee. Der Gläubige, der sagt, jawohl, Herr, dein Wille geschehe. Und erst wenn wir nachgeben, dem Guten, dem Wahren, dem Richtigen, dann löst sich die Finsternis auf. Und dann leuchtet das Licht. Und wir finden plötzlich den Weg. Aber alles andere, was nicht aus dem Licht ist, was nicht aus Gott ist, das ist nur Gepansche, Grapschen, das ist nur, wir suchen, was ist das, was ist das? Frag doch den Herrn. Ich kriege so viel Post, so viele Anrufe. Könntest du nicht den Herrn fragen, was das Herrn Wille ist? Mich interessiert es. Ich bin froh, wenn ich überhaupt für mich persönlich den Willen Gottes weiß. Und dann soll ich noch für andere Leute fragen. Jeder soll es selber herauskriegen. Herr, was ist dein Wille für dich? Und wenn ich dann sage, was der Wille Gottes ist, und sage, nee, das glaube ich nicht. Das nehme ich nicht an. So, was bedroht unser Heil? Zuerst unsere geistliche Blindheit. Gott will uns regulieren, unsere Unwissenheit wegnehmen, uns die Augen öffnen, dass wir wieder sehen, was hat der Herr mit mir vorgehabt, was wollte er eigentlich, wozu bin ich geschaffen, was ist sein Wille, was ist sein Plan für mein Leben. Und jeder Einzelne hat eine Aufgabe von Gott. Als ich mich für diese Predigt vorbereitet habe, habe ich von Gott ein Bild bekommen. Ist komisch. Gefällt dir vielleicht nicht, was ich da sage, was Gott mir gezeigt hat. Aber Gott hat mir gezeigt, so viele Christen halten sich am Schwanz des Teufels fest. Das hat Gott mir gezeigt. Die denken, ich habe was in der Hand. Und es ist aber der Schwanz des Teufels. Und der Teufel reißt sie mal hin und mal her und mal dort. Und sie halten sich da fest am Schwanz des Teufels. Das klingt blöd, was ich da sage, aber das hat Gott mir regelrecht gezeigt. Ich war geschockt. Ich habe gesagt, das kann ich nicht sagen, Herr. Aber doch, der Herr sagt, das musst du sagen. Viele werden
Die hatten sich fest, krampfhaft fest. Ich habe was in der Hand, ich habe was in der Hand. Der Herr hat es gesagt, der Herr hat es gesagt. Da war dieser Teufel, der sie manipuliert und lenkt und steuert und dirigiert. Und wundern sich, wenn ihre Seele schlecht geht, wenn sie in Not sind. Sie halten sich am Schwanz des Teufels fest. Also, so was Blödes. Aber ich sage, lieber Gott, muss ich das sagen? Er sagte, ja, sag's, damit die Leute aufwachen. Denn wenn du süß redest und ihnen was Nettes erzählst, verstehst du, die werden es nicht kapieren. Aber die Leute halten sich am Strohhalm fest. Nicht nur am Schwanz des Teufels manchmal. Was bedroht unser Heil? Was hält uns ab vor der Seligkeit? Nicht jedes Angebot ist gut und von Gott und bringt uns weiter. Nicht jede offene Tür ist die Tür des Herrn zur Seligkeit, zur Freiheit. Viele führen dich ins Gefängnis, offene Türen. Verstehst du? Da geht die Tür auf und dann pst, geht zu und kriegst nicht mehr auf. Bist in der Versklavung, in der Irre, im Chaos. Gott muss uns die richtige Tür öffnen. Gott muss uns die richtige Tür öffnen, den richtigen Halt geben, den besten Grund zeigen. Gott muss es tun. Und halte dich nicht am Schwanz des Teufels fest. Was es auch immer ist. Es ist schrecklich, dieses Bild. Als ich morgens betet und mich für diese Predigt hier vorbereitet habe. Aber der Schlüssel Gottes zum Leben ist Licht und Durchblick, dass du weißt, an wen du dich festhältst. Nicht an Menschen, nicht an eine Sache, nicht an einer Idee und nicht an einer Vorstellung. Das war meine Meinung. Gott weiß, was du brauchst. Und je mehr wir uns auf Gott konzentrieren, desto mehr Liebe und Licht erhalten wir von ihm. Und plötzlich lässt du den Schwanz des Teufels los und sagst, komm, hau ab. Ich will mit dir nichts zu tun haben. Du hast mich nicht weitergebracht. Aber der Teufel versucht uns, ich will dir helfen. Ich will dir beistehen. Ich will dich führen. Weißt du, der Schwanz des Teufels, das sind materialistische Dinge, die die Seele belasten, die die Seele sogar auffressen, die machen dich dumpf und plump und matt und glanzlos, hilflos und so weiter. Das fromme Völkchen, so, verstehst du, das fromme Völkchen, das hält sich fest. Und der Teufel hat sie am Kragen und sie merken das nicht einmal. Du brauchst ein Gespür, das ist der Herr. Und wie oft versucht der Teufel uns zu manipulieren. Und ich habe etwas entdeckt, schieß nicht so schnell. Sei nicht so eilig. Du, lieber wartest du mal und bist mal still. Weißt du, Gott hat Zeit. Gottes Mühlenmahl langsam und trefflich fein. Lass dir Zeit. Und wenn es vom Herrn ist, wird der Herr zwei oder dreimal ganz besonders mit dir reden, diesbezüglich. Deshalb schieß nicht so schnell. Ja, der Herr hat gesagt, der Herr, der Heilige Geist. Und so viele Menschen, die lassen sich verführen und werden verführt. Der Heilige Geist hat mir gesagt, der Heilige Geist. Nein. Wenn es der Heilige Geist war, es wird immer größer und stärker und intensiver und am Schluss sagst du, oh Herr, wenn ich das nicht tue, ich vergehe. Genau das so ist. Und wenn es vom Teufel war, wenn du dich an diesem Schwanz des Teufels festhältst, ist es einmal ganz groß, ganz wichtig, very important. Aber dann nichts. Viele Menschen suchen nur Spaß, Unterhaltung, Sensation, Megakick. Weißt du, der Herr will, dass du im Frieden lebst, wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt. Einfach ruhig. Wenn es von Gott war, es kommt, wie es kommen muss. Da kann kein Mensch, niemand kann das blockieren und aufhalten und was auch immer sein mag. Echte Freude, echter Friede und so weiter, das ist viel mehr als nur jetzt was ganz Großes. Das entwickelt sich ganz normal. Die richtige Einstellung. Echte Freude ist eine Herzenssache. Echte Friede ist eine Herzenssache, eine innere Einstellung. Gelassenheit. Puh. Komme ich heute nicht, komme ich morgen. Schweizer werden. Es ist so lässig werden. Aber wir haben das verlernt. Wir Europäer haben es verlernt. Wir gucken immer auf die Uhr. Jetzt ist es schon zu spät. Lass dir Zeit. Weißt, beim Heiland heißt es immer wieder, und es begab sich. Bei dir kann sich nichts mehr begeben. Weil du schon so programmiert bist. Einfach wirst gehetzt, gejagt, getrieben, was auch immer. Gelassenheit ist eine Frucht des Heiligen Geistes. Steht nicht so in der Bibel, aber ich kann das reinschreiben mit dem Apostel Paulus. Wenn er das konnte, kann ich auch. Weißt du, sei gelassen. Bei vielen westlichen Menschen Weißt du, da fehlt diese innere Gelassenheit, diese innere Gemütsruhe, diese innere Friede. Weißt du, die essen ganz schnell und gucken gleich Fernsehen und gucken auf die Uhr und lesen die Zeitung. Meine Oma hat eine ganz blöde Sache gemacht. Weißt du, das konnte nur meine Oma. Die hat eine Brille gehabt, die hat gelesen, die hat gehäkelt und die hat auf die Kinder aufgepasst und die hat noch gegessen dabei. Und das sind viele Christen, so wie meine Oma. Die können so viele Sachen auf einmal machen. Und wenn du alles auf einmal machst, machst du nichts richtig. Gelassenheit. Echte Freude sitzt viel tiefer. Wenn wir Jesus wirklich lieben, Gott regelt es. Und Gott arbeitet an uns. Und noch etwas. Vom Heiland heißt es, er ist der Weingärtner. Er beschneidet. Weißt du, diese ganzen wilden Triebe, wir sind voller wilder Triebe, wir schießen in alle Richtungen, wir explodieren. Aber der Heilige Geist beschneidet uns, abtreten, lassen, verzichten und so weiter, aufgeben. Der Heilige Geist stellt unser Leben richtig ein. Er reguliert es. Und er setzt uns dann ja, die Ziele und was wichtig ist und worauf es ankommt und worauf es nicht ankommt. Wichtiges und Unwichtiges. Wir denken, alles ist so wichtig. Alles so wichtig? Nein. Unsere Seele wartet auf die Behandlung des Heiligen Geistes. Herr, zeige mir deinen Weg. Herr, zeige mir deinen Willen. Und du freust dich, wenn Gott an dir arbeitet. Es tut zwar manchmal weh, aber weißt du, Gott will nicht Quantität, sondern Gott will Qualität. 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 Und er weiß, wie er Qualität bei dir erzeugen kann. Weniger ist mehr. Weniger ist mehr. Je mehr du beschnitten worden bist, desto größer werden deine Äpfel. Oder die Frucht, oder was das auch immer ist. Gott verbessert uns, wenn er den Wildwuchs uns wegnimmt. Diese ganzen Triebe. Ich muss, ich muss, ich muss. Nein, tritt zurück. Lass dich beschneiden vom Herrn. Denn wo der Herr uns beschneidet, verstehst du, da kann es nicht mehr in diese falsche Richtung gehen. Das sind Korrekturen und wir haben Angst vor Korrekturen in unserem Leben. Wir fürchten uns, aber gerade diese geistlichen Korrekturen verbessern unser Leben. Gottes Geist wirkt an unseren Gefühlen. Uns geht manchmal der Gaul durch. Oh, schnell! Und dann fliegen wir. Nein, Gott sagt langsam, langsam, langsam. Unsere Gefühle ist ein starker Motor, das ist richtig. Aber dieser Motor muss dirigiert werden, man muss lernen, mit der Kraft umzugehen. Mit 16 Jahren kriegt man so einen Uferführerschein oder Mopedführerschein, also Kleinkraftrad. Also so ein Florett habe ich gehabt. Oder ich bekomme ganz neu, frisch geliefert und dann fahre ich raus und bin vielleicht 2 Kilometer gefahren, habe ich schon den ersten Unfall gehabt. Ich stehe vor der Bahnschranke, da steht noch so Volkswagen, so ein Käfer, so mit einem Puckel da, steht da und ich stehe da und will anfahren und ich fahre an und dann lass zu früh die Kupplung los und mein Gaul geht hoch, mein Moped, verstehst du, geht gleich hoch und ich fahre dem auf einem Dings drauf, auf der Motorhaube und ich musste lernen, richtig die Kupplung loslassen, nicht zu schnell und nicht zu langsam, so richtig umzugehen mit der Maschine. Also ist auch unser Leben muss gelehrt werden, richtig umzugehen. Nicht zu früh loslassen, nicht zu spät loslassen. Zu spät ist nichts und zu früh ist nichts. So im richtigen Timing, auf die Zeit achten. Und nichts bringt unser Leben und unser Tun und so weiter, wie unsere Emotionen, wie unser inneres Leben. Und deshalb, damit wir unsere Emotionen umgehen, dass uns der Gaul nicht durchgeht. Sehe ich noch heute noch, ich stehe auf dem Hinterrad und vorne gehe ich hoch. Und so vielfach geht bei Christen auch der Gaul durch. Gott will unsere Natur veredeln, durch Liebe, durch Vergebung, durch Mitleid und so weiter, dass wir ja gnädig sind, barmherzig sind mit anderen Leuten, nicht neidisch, nicht eifersüchtig, was auch immer ist, selbstlos werden. Das ist, was Gott uns lehren will. Selbstlosigkeit ist eine ganz wichtige Stufe der geistlichen Reife. Je weniger man an sich denkt, desto mehr kann ich an Gott denken und mich auch an Gott konzentrieren. Selbstlosigkeit ist Hingabe, Opferbereitschaft, dass ich uneigennützig bin und so weiter. Ich liebe den Herrn und ich lebe für den Herrn und Ich will nichts haben, also für mich, ich will nur für Gott und seine Sache trachten, zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit, so heißt es in der Bibel, dann wird euch solches alles zufallen. Je mehr wir uns selbst von uns selbst lösen, umso gelöst und entspannter sind wir von uns selbst. Einfach rechtzeitig loslassen. Ein Bild, das mich immer bewegt, ist die Opferung Isaaks. Egal, wer das gesagt hat, Gott oder der Teufel, opfere mir deinen Sohn. Aber ich möchte einfach nur diese Opferung hier als Beispiel nehmen, als Hinweis. Abraham wurde reich gesegnet, als er bereit war, seinen Isaak zu opfern. Aus welchem Grund auch immer. Als er bereit war, seinen Isaak loszulassen. Isaak war etwas, was er von Gott erbeten hat, was er von Gott erwartet hat. Und zwar sehr lang. Das ganze Leben war ausgerichtet auf den Empfang von Isaak. Bei Sarah und beim Abraham, beim beiden. Und dann soll er diesen Isaak auf dem Berg von Moria opfern. Und Gott wollte feststellen, liebst du mich wirklich von ganzem Herzen? Und eigentlich, Gott wollte von Abraham geliebt werden. Und Gott wollte sehen, liebt er mich oder liebt er seinen Isaak mehr als alles andere in dieser Welt? Das ist Feinschliff gewesen für Abraham. Das ist die Feinpolitur und der letzte Schliff, auch für die Sarah, steht nicht in der Bibel, aber es war so. Wir alle haben so einen Isaak. Weißt du, den Ismael konnte ich gerne losschicken, aber den Isaak, den, der jetzt mein Fleisch und Blut ist, den, den ich von Gott bekommen habe, den ich erbeten habe, auf den ich mich so lange gefreut habe, für den ich gekämpft habe, für den alles gespart habe, das ist meine ganze Hoffnung und das soll ich jetzt Gott opfern. Liebe Zeit, Herr, was denkst denn du? Mein Erbe? Weißt du, opfer mir den, den du so lieb hast. Dein Geschäft, dein Beruf, deine Karriere, dein Haus, deine Wohnung, deine Familie, deine Kinder, dein Partner, deine Freunde. Opfer mir. Verstehst du, das, was du erbeten, erglaubt hast, was du aus der Hand Gottes genommen hast, das ist hart, das ist sehr hart, ihr Lieben. Deine Gemeinde, die Führung Gottes, dein Vermögen, deine Talente, deine Gesundheit, deine Möglichkeiten, dein Ruf, opfere mir deinen Isaak. Sagst, lieber Gott, was erwartest du von mir? Dein Liebling, opfere mir deinen Isaak. Gott will unser Leben regulieren und er will der wichtigste und diese wichtige Person sein, diese Nummer eins in unserem Leben. Er will dich haben, Abraham. Er will nicht dein Isaak haben. Er will dich haben. Er will nicht dein Beruf und nicht dein Geld und nicht deine Geschäfte. Nein, er will dich haben, Abraham. Zwischen ihm und dem Abraham durfte nicht stehen, auch nicht der Isaak, der Liebling, dein Liebling. Ach, Süßer, mein Sonnenschein, meine Hoffnung. Es gibt viele Isaaks, glaub mir das. Jeder von uns hat ein paar davon. Und weißt du, wir sind noch nicht fertig mit unseren Isaaks. Die ganzen Segnungen Gottes. Weißt du, was das heißt? Opfere mir deinen Isaak. Opfere mir das Volk Gottes. Die ganze Religion. Opfere mir das alles, hat Gott zu ihm gesagt. Deine Erfahrungen, deine Offenbarungen, die Sterne zählen und all deinen ganzen Glauben, deine Gebetserhörungen. Weißt du, der Glaube wird auf die Probe gestellt bis zum geht nicht mehr. Das alles war Isaak. Opfere mir deinen Isaak. Gott regelt dein Leben, glaub mir das. Wenn du es nicht freiwillig tust, wird es dir genommen. Ist hart, was ich sage. Wird genommen. Gnadenlos. Nun, das tut sehr weh. Und ich habe eines entdeckt. Was man freiwillig loslässt, kriegt man es wieder zurück. Das ist eine große Wahrheit. Das ist meine persönliche Entdeckung. Und das, was ich krampfhaft festhalte, oh, um Jesu Gottes Willen, ich halt fest, das wird dir geraubt, genommen, geplündert. Da kommen die Diebe. Das darfst du nicht behalten. Aber wenn du freiwillig loslässt, denk an Jochebed, die Mutter von Moses. Sie gab den Knaben, dem Nil, den Krokodilen, und überließ dem Wasser und sie hat Gott überlassen. Und Gott hat diesen kleinen Jungen zurückgegeben. Und zwar auf so eine Art und Weise, dass er sogar unter Schutz der Regierung das Kind großziehen durfte und konnte. Selbst wenn einer sehr wenig hat, aber auch der hat einige Isaaks. Auch der hat einige Isaaks. Die nackte Haut, die Haare, ja, sechs, das Tierchen, den Vogel, den Katze, den Hund, das Auto, irgendwelche Erinnerungsstücke. Ah, da hängt mein Herz so dran. Ja. Ein Wunder, was ich da erlebt habe, an dem halte ich fest. Opfere, leg mich auf dem Altar. Das, was das Wichtigste in deinem Leben ist, dieser Isaak, das ist das Wichtigste, diese Prioritäten. Gott will, dass wir nichts mehr haben. Und alles Herr bist du. Natürlich, wir sind Frauen. Ich werde nie vergessen, ich habe in Heilbronn eine liebe Schwester gehabt, Gott möge sie segnen, eine richtige Schwäbin. Da singen wir das Lied, alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Und die fällt bald rückwärts. Verstehst du? So, alles will ich Jesus weihen. Und dann habe ich eine Aktion in der Gemeinde gestartet. Wir machen Hausbibelkreise und die wohnte direkt an einer Omnibusstelle, Bushaltestelle, an der Kreuzung. Da habe ich gesagt, Schwester, bei dir möchte ich gerne Bibelstunde machen. Um Himmels Willen! Wir haben jetzt erst neue Teppiche gekauft, einen Perserteppich hat die gekauft. Was denkst du, was da passiert, wenn die Leute zu uns nach Hause kommen? Da wird alles zertreten und zertrampelt. Und weißt du, was die dumme, Entschuldigung, Gott segne sie, diese dumme Kuh gemacht hat? Sie hat, als dieser Hausgeist stattfand, hat sie den Teppich umgedreht, diesen Perser. Verstehst du? Und gerade da geht der Perser kaputt, die ganzen Fäden. Und er hat gesagt, Schwester, das ist nicht fair. Und die Leute haben sich lustig gemacht. Er hat gesagt, guck mal, sie hat so einen schönen Teppich und den dreht sie um. Alles will ich Jesus weihen, nichts mehr will ich nennen mein. Weißt du, wenn es darauf ankommt, den Isaak zu opfern, den Perserteppich, damals, das sind ja schon viele Jahre her. Gott will, dass du keine anderen Götter hast neben ihm. Er will Nummer eins sein in deinem Leben. Und du sollst seine Lust an dem Herrn haben. Und dann heißt es, und dann wird er dir geben, was dein Herz sich wünscht. Dann erst. Dann wird, werden deine Herzenswünsche erfüllt. Dann segnet der Herr. Und genau das war beim Abraham. Als er den Isaak bereit war zu opfern, hat Gott ihn angefangen zu segnen, wie nie zuvor. Lief mal eine Lawine des Segens, brach in seinem Leben durch. Gott will dich haben. Und nicht den Isaak. Gott will dich haben, Gott will mich haben, Gott will uns haben, aber nicht die Dinge. Er will auch nicht diese Gaben, Geschenke, er will uns haben. Hängt unser Herz daran? Ist Gott das Wichtigste? Wichtiger als alles in der Welt? Das ist diese Regulierung, diese Feineinstellung. Gott will viel wichtiger sein als alles andere. Sind wir bereit, Gott zu opfern, unser Leben? Weißt du, Gott will nicht unsere Gesundheit haben, aber die Frage ist, sind wir bereit, alles auf dem Altar zu legen? Alles will ich nennen dein. Unser Wohlergehen, unser Erfolg, unsere Karriere, unsere Achtung und Beachtung, dass wir beachtet werden. Oder unsere Ruhe und unseren Frieden, unser Fortschritt. Weißt du, Gott möchte uns haben, dass wir ihn lieben, über alles in der Welt. Wenn Gott das Wichtigste bei uns ist, ihr Lieben, wenn er das Wichtigste ist, dann fällt alles von selbst uns zu. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wirst du von Gott getragen, von Gott geführt, von Gott versorgt. Erst wenn die Seele sich an Gott zuwendet, da, weißt du, dann ist deine Seele wie ein Magnet. Es zieht alles Gute an. Gutes und Barmherzigkeit wird folgen mein Leben lang. Darum will Gott zuerst einmal dein Leben regulieren und wenn er das kann, dann will er als nächstes deine Seele erquicken. Und wenn deine Seele erquickt ist, wenn du voller Freude, voller Jubel und voller Jauchzen bist, weißt du, dann, ich freue mich immer morgens, wenn ich aufstehe. Ich stehe sehr bald auf, dann höre ich schon die Vögel nach morgens pfeifen und zwitschern. Weißt du, dann sage ich Gott, ich danke dir für die Nachtigalle, dass du draußen noch dunkel bist und so weiter. Aber ich höre, da wacht die Natur auf. Also Gott will, dass wir uns morgens, bevor wir uns am Tisch uns hinsetzen, uns freuen und an ihm erfreuen, Spaß an Gott haben. Gott ist bei dir und er will bei dir sein und er will dein Leben regulieren, dein Leben erquicken. Er ist bei dir und jetzt noch ganz schnell, ich muss irgendjemand sagen, ich weiß nicht, wem das ist, aber Gott hat mir dieses Wort gegeben, wie, genau wie das eine, halte ich nicht am Schwanz des Teufels fest, auch das habe ich von Gott bekommen. Gott ist auch bei dir an dunklen Orten, in dunklen Stunden, in dunklen Augenblicken, in Situationen, wo du keinen Durchblick hast, an dunklen Plätzen, wo du hinkommst, wo niemand mehr mit dir ist und niemand dich begleitet. Gott ist mit dir. Er sagt, ich will dich nicht verlassen und ich will dich nicht versäumen. Das ist die Botschaft, die Gott mir für heute Abend gegeben hat. Und Gott möge dich segnen und dir Gnade und viel Kraft schenken. Einfach das, ja, Gott an dir arbeiten zu lassen. Dich zu regulieren. Herr, wenn ich dich nur habe, wenn ich dich nur habe, alles andere interessiert mich nicht mehr. Danke, Vater. Himmlischer Herrland, ich danke dir, dass du auch heute Abend bei uns bist und uns trägst, uns führst und leitest, uns begleitest und beschützt. Und dass du uns nicht in den Stich lässt. Und ich danke dir ganz besonders auch, dass du an uns allen arbeitest. Du hast noch so viel zu tun. Nicht nur an unseren Sünden, sondern all diese Dinge gut zu machen, in Ordnung zu bringen, uns wieder herzustellen, uns auf die Beine zu bringen, uns stark zu machen. Halleluja. Und dass wir alles loslassen aus Liebe zu dir. Herr, das ist, was du erreichen möchtest durch die Kraft des Heiligen Geistes. Ich danke dir für alle Brüder und Schwestern, die heute dein Wort hören und noch hören werden. Und ich danke dir für die vielen Menschen, die uns immer wieder anrufen und unsere Internetseite aufsuchen und einfach diese Predigten hören. Ich danke, Herr Jesus, und ich segne all diese Menschen. Ich denke ihnen Kraft, dass du der Wichtigste, die Nummer 1 in ihrem Leben wirst. In Jesus Christus. Amen.